Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, ich möchte sagen Jahrhunderten, eine Diskussion innerhalb der sogenannten Christenheit, auf welche Weise man eine Taufe, und ich spreche jetzt von einer erwachsenen Taufe, durchführen sollte. Welche Worte man benutzen sollte oder muss, damit es eine richtige Taufe wird. Und einige sagen, man muss die Worte benutzen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und andere sagen, nein, das ist nicht richtig, das braucht man nicht, sondern man kann auch auf andere Weise diese Taufe durchführen. Und dann sagen die Ersten wieder, nein, wenn man nicht auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft, dann ist es keine gültige Taufe. Und andere sagen, nein, wir können es auf keine Weise tun, denn das würde die Dreieinigkeit lehren, die es in der Bibel nicht gäbe. Und so haben wir diese große Diskussion. Nun, diejenigen von Ihnen, die sich ein wenig mit uns auskennen, mit der Kirche des ewigen Gottes, die wissen, dass wir in der Kirche des ewigen Gottes keine Taufe durchführen werden, wo wir da sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das hat seine Gründe. Und auf diese Gründe möchte ich heute einmal näher eingehen. Nun, es ist keine Frage, dass diese Idee, und sie findet sich ja in Matthäus 28 und Vers 19, auf das wir gleich zu sprechen kommen werden, wo diese Aussage getroffen wird, dass dies von vielen, von den meisten als Beweisgrundlage für die Dreieinigkeit angesehen wird. Ich habe zum Beispiel hier ein Zitat der Ryrie Study Bible, die folgendes sagt, hier ist der Beweis für die Dreieinigkeit. Ein Gott, der in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, besteht. Jeder der drei unterscheidet sich vom anderen, jeder besitzt alle göttlichen Eigenschaften, doch diese drei sind eins. Eins im Sinne von einer Person. Nun, wir sollten wissen, dass das Konzept der Dreieinigkeit falsch ist. Und sogar sagt die Ryrie Study Bible dann Folgendes. Dies ist ein Mysterium, das durch keine Analogie zufriedenstellend erklärt werden kann. Natürlich ist es das, weil es eben keine Lehre ist, die der Bibel entspricht. Wir haben dies klar und deutlich in unserer Broschüre über die Dreieinigkeit bewiesen. Ist Gott eine Dreieinigkeit? Und in dieser Broschüre, die kostenlos erhältlich ist, wie alle unsere Literatur, da gehen wir auf die Stelle ein, die von den meisten als der Beweis für die Dreieinigkeit dargelegt wird. Und diese Stelle findet sich in 1. Johannes 5, die Verse 7 und 8. Aber genau genommen befindet sich sie dort nicht. Nun, wir schreiben in unserer Broschüre, 1. Johannes 5, die Verse 7 und 8, dürfte wohl die am häufigsten zitierte Textstelle zum Beweis der Dreieinigkeit Gottes sein. Ich habe hier eine alte Lutherbibel aus dem Jahre 1891. Und diese Lutherbibel übersetzt diese Stelle wie folgt in Vers 7 und Vers 8. Denn drei sind, die da zeugen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und die drei sind eins. Und drei sind, die da zeugen auf Erden. Der Geist, das Wasser und das Blut und die drei sind beisammen. Nun, so übersetzt es die Lutherbibel aus dem alten Zeitalter heraus. Aber wenn wir uns jetzt die Lutherbibel 1984 anschauen, aus der ich heute vornehmlich lesen möchte, und zwar auch hier wiederum im Johannesbrief, da wird schlicht und ergreifend Folgendes gesagt. Denn drei sind, die da bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Also der erste Teil wird gar nicht wiedergegeben. Nun, die Padloch-Bibel, die überträgt diese Stelle folgendermaßen. Denn drei sind es, die Zeugnis geben, in Klammern, im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind, die da Zeugnis geben auf Erden, Klammer zu. Der Geist und das Wasser und das Blut und diese drei beziehen sich auf das eine. Die alte Lutherbibel, von der ich eben sprach, die hat diesen ersten Teil, der in der Padloch-Bibel in Klammern gesetzt wird, in einer kleineren Schriftform dargestellt, nicht in der allgemeinen Schriftform, auch wieder auf etwas hindeutend. Und dann sagen wir in unserer Broschüre, diese Passage in der Padlock-Bibel wird von einigen zum Beweis für die Persönlichkeit des Heiligen Geistes herangezogen. Doch dies entspricht keineswegs der Wahrheit. Mit derselben Argumentation zu Vers 7, drei sind es, die Zeugnis geben, im Himmel der Vater, das Wort, der Heilige Geist, und diese drei sind eins, müssten wir eben aus Vers 8, drei sind, die Zeugnis geben, auf Erden, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei beziehen sich auf das eine, da müssten wir jetzt schlussfolgern, dass Wasser und Blut ebenso Personen sind. Doch niemand würde das ernsthaft behaupten. Aber dann kommt jetzt das Entscheidende. Darüber hinaus sind sich die meisten Experten einig, dass die in eckigen Klammern gesetzten Worte von Vers 7, also wie es die Padlock-Bibel tut, im Himmel, der Vater, das Wort, der Heilige Geist und diese drei sind eins, von der katholischen Kirche im Nachhinein hinzugefügt worden sind, um das Dreifaltigkeitsdogma beweisen und stützen zu können und dass diese Worte nicht in den ursprünglichen Bibeltexten vorhanden sind. Viele Übersetzungen und Kommentare erklären, dieser spezielle Satz, das sogenannte Komma Johannium, ist in den besten Textzeugen nicht überliefert. Und eine spätere Ergänzung, die sich im lateinischen Text verbreitet hat, und so schreibt es selbst die Padlock-Bibel in der Anmerkung auf Seite 85. Die Zürcher Bibel bemerkt in der Fußnote, dass diese Passage im 4. Jahrhundert in den lateinischen Text und einzig im 15. Jahrhundert in einige griechische Texte aufgenommen wurde. Die New International Version ergänzt in einer Fußnote, dass diese gesonderten Worte lediglich in späten Manuskripten der lateinischen Bibel enthalten sind und sie in keinem griechischen Manuskript der lateinischen Bibel oder vor dem 16. Jahrhundert zu finden sind. Weitere Anmerkungen betonen ausdrücklich die Falschheit dieses Satzteils und befürworten, dass er in modernen Übersetzungen nicht einmal mehr als Fußnote auftaucht, wie das auch in der revidierten Lutherbibel 84 jetzt der Fall ist. Aus diesem Grunde kann natürlich diese Passage nicht als Beweis jener These dienen, der Heilige Geist sei eine eigenständige Person. Nun, ich habe das aus gewissen Gründen heute vorgetragen, im Hinblick auf, was 1. Johannes 5 angeht, denn jetzt kommt der zweite Punkt. Und dieser zweite Punkt ist der, dass man in Matthäus 28, Vers 19 einen Beweis der Dreieinigkeit sieht. Und wir sagen auch, neben dem 1. Johannesbrief zählt Matthäus 28, also diese Stelle hier aus Kapitel 5, Vers 7 und 8, zählt Matthäus 28, 19 zu den meistzitierten Bibelstellen, um die vermeintliche Trinitätslehre zu beweisen, Anführungszeichen. Lesen wir sie im Kontext, beginnend mit Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, ich zitiere jetzt aus Matthäus 28, Vers 18 zunächst einmal, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jetzt Vers 19. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Vers 20, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zitat Ende. Nun, selbst wenn man diese Stelle so sieht, wie sie hier wiedergegeben ist, dann würden diese Worte Jesu in keinster Weise eine Dreieinigkeit bekunden. Wir sagen, die Rolle Christi in der Taufzeremonie ist von größter Bedeutung, wie auch die Rolle des Vaters. Der Vater opferte seinen Sohn, um uns das ewige Leben zu ermöglichen. Sobald wir bereuen und glauben, Voraussetzungen für die Taufe, müssen wir getauft werden als ein äußeres Zeichen der inneren Reue, um unser altes Ich zu begraben. Nach unserer Taufe müssen wir ein neues Leben führen, wozu wir die Hilfe des Heiligen Geistes benötigen. Wenn wir auf den oder in den Namen oder Besitz von Jesus getauft werden, dann werden wir in seinen Tod getauft. Wenn wir uns aus dem Taufwasser erheben, legt ein ordinierter Diener Gottes seine Hände auf unseren Kopf und bittet Gott, den Vater, uns den Heiligen Geist zu geben, der von ihm und seinem Sohn, Jesus Christus, ausgeht. Dann wird der Heilige Geist Gottes in uns einfließen und uns dazu befähigen, ein neues Leben zu beginnen. Zur selben Zeit werden wir auch erkennen, dass wir als gezeugte, aber noch nicht wiedergeborene Kinder Gottes, des Vaters, und als Brüder und Schwestern unseres älteren Bruders Jesus Christus in die Gottfamilie eintreten, denn Gott ist eine Familie, die zur Zeit aus Gott dem Vater und Jesus Christus besteht, aber diese Gottfamilie hat auch bereits schon gezeugte Kinder Gottes, die bei der Auferstehung zu wiedergeborenen, verherrlichten Kindern in der Gottfamilie werden, zu Geistwesen, zu Gottwesen. Wir fahren hier fort. In diesem Sinne werden wir zum Besitz oder auch Eigentum der Gottfamilie. Und all das wird uns durch den innewohnenden Heiligen Geist ermöglicht. Anstatt die Persönlichkeit des Heiligen Geistes zu lehren, handelt Matthäus 28,19 vielmehr davon, wie Gott es uns durch seinen Geist in uns ermöglicht, ein Teil der Gottfamilie werden zu können. Also wir sagen hier deutlich, dass Matthäus 28,19 keine Dreieinigkeit lehren muss, wenn man die Worte Christi als eine Beschreibung des Taufprozesses ansieht. Aber wir müssen natürlich ehrlich sein und sagen, diese Stelle bereitet uns schon im Hinblick auf die Dreieinigkeit größere Schwierigkeiten. Und so haben wir eine weitere Broschüre veröffentlicht, die Taufe, Voraussetzung für das Heil. Und ich möchte auch hier jetzt sehr viel aus dieser Broschüre Ihnen vortragen und dann auf die Frage eingehen, ob die Stelle Matthäus 28 überhaupt legitim sein könnte oder auch nicht. Zunächst einmal schreiben wir hier. Eine der ersten Taufen wurde in Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17 beschrieben. Diese Passage fasst für uns den exakten Ablauf einer Taufe zusammen und führt zur Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn Sie möchten, schlagen Sie die Stelle in Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17 auf und wir lesen jetzt gemeinsam. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alleine getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Nun, leider ist diese Stelle, wie wir hier sagen, in nahezu allen deutschen Bibeln ungenau wiedergegeben worden. Auch in der Stelle, die ich gerade zitiert habe aus der Lutherbibel. Im Griechischen steht hier nämlich nicht, dass sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft wurden. Die Authorized Version, also die alte King James Bibel und dann auch die neue King James Bibel und viele andere englische Bibeln schreiben hier, dass sie in dem Namen des Herrn Jesus getauft wurden. Und wie wir sehen werden, ist dieser Unterschied sehr wichtig, aber auch diese Übersetzung entspricht nicht genau dem, was das Griechische uns sagt. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Beachten Sie zunächst, dass die Jünger zuerst das Wort Gottes annahmen. Sie hörten von der Nachricht, nahmen sie an, glaubten an sie, bereuten ihre Sünden. Sie wurden dann getauft. Nach der Taufe beteten die Prediger für sie und legten ihnen die Hände auf, um sie für den heiligen Zweck auszusondern, nunmehr Gott und seinem Weg des Lebens zu folgen. Erst dann erhielten sie die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, einige meinen, dass diese Stelle, die wir eben gelesen haben, nur die Tatsache beschreibt, dass die Apostel mit der Autorität Christi tauften, als sie auf den Namen oder in dem Namen Jesu tauften. Nun, das ist zwar ein wichtiger Bestandteil, aber die biblische Bedeutung ist umfassender. Das griechische Wort für auf oder auch in dem Ausdruck auf den Namen oder in dem Namen des Herrn, ist das Wort eis, E-I-S, ein sehr wichtiges griechisches Wort. Und das griechische Wort für Name ist onoma, auch das ein sehr wichtiges griechisches Wort. Das griechische Wort eis kann in oder auch in hinein bedeuten, das ist von dem Zusammenhang abhängig. Wir zitieren hier einige Schriftstellen, wo es mit in übersetzt werden sollte und dann andere Passagen, wo es mit in hinein übersetzt werden sollte. Und das griechische Wort für Name oder Onoma kann auch Besitz bedeuten. Es wäre deshalb korrekt, wenn diese unglücklich übersetzten Worte aus Apostelgeschichte 8, die wir gerade vorgelesen haben, wie folgt übersetzt würden. Taufe in den Besitz des Herrn Jesu hinein. Diese Formulierung beschreibt nicht nur die Tatsache, dass die Taufe mit Christi Autorität durchgeführt werden muss, sondern sie zeigt auch das Resultat der Taufe. Wir werden zum Eigentum Christi, weil er für uns starb und uns mit seinem Blut gekauft hat. Jetzt möchte ich eine weitere Stelle zunächst einmal vorlesen, aus Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 6. Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 6. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach ihr, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Fast unfassbar heute, wenn man so etwas liest. Und er fragte sie, ja, worauf seid ihr denn getauft? Und sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße, besser Reue. In fast allen Fällen, wo das Wort Buße in den deutschen Bibeln übersetzt wird, im Neuen Testament sollte das Wort Reue stehen oder auch Umkehr, Bekehrung. Also Johannes hat getauft mit der Taufe der Reue und dem Volk gesagt, sie sollten an den Glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, achten Sie darauf, als er die Hände auf sie legte, da kam der Heilige Geist auf sie, nicht zuvor. Und sie redeten in Zungen und weissagten, in diesem Falle, um deutlich zu machen, die Taufe im Hinblick auf Christus war notwendig, um den Heiligen Geist zu erhalten. Aber hier stellt sich das gleiche Problem. Die Wiedergabe, worauf seid ihr denn getauft worden? Auf die Taufe des Johannes. Und sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu. Die verschleiern wieder die wahre Bedeutung dessen, was der griechische Text hier eigentlich sagt. Auch hier steht im Griechischen das Wort eis, das mit in hinein übersetzt werden kann und hier sollte. Und interessanterweise bringen es die Authorized Version und die King James Bibel auch genauso. Die schreiben, in was seid ihr denn hineingetauft worden? In die Taufe des Johannes hinein. Und dann heißt es, und sie ließen sich taufen in dem Namen des Herrn Jesu. Auch hier soll es heißen, in den Namen des Herrn Jesu hinein. Denn auch hier wird das gleiche Wort eis gebraucht. In allen drei Fällen hier. Es geht darum, man hat sich in den Namen des Herrn Jesu hinein taufen lassen. Mit anderen Worten, zunächst einmal wurden diese Jünger in die Taufe des Johannes hineingetauft. Doch diese Taufe war jedoch nicht ausreichend, um den Heiligen Geist zu erhalten. Die Taufe des Johannes war nur ein äußeres Zeichen der inneren Reue. Aber es beinhaltete nicht das Versprechen der Gabe des Heiligen Geistes. Eine andere Taufe, die Taufe in den Namen des Herrn Jesus Christus hinein, war notwendig, um den Heiligen Geist zu erhalten. Diese Schriftstelle deutet an, dass die Taufe Christi, welche durch seine Apostel durchgeführt wurde, eine andere war als die Taufe des Johannes. Paulus schien diesen Unterschied gewusst zu haben, weshalb er die Jünger fragte, worauf oder besser in was hinein seid ihr denn getauft worden? Es ist wichtig, diesen Unterschied näher zu verstehen. Die Jünger wurden in die Taufe des Johannes hineingetauft. Das griechische Wort für hinein ist, wie ich sagte, eis. Als sie erfuhren, dass sie eine andere Taufe brauchten, um den Heiligen Geist zu erhalten, da wurden sie auf den Namen, oder besser in den Namen des Herrn Jesus hineingetauft, wie sie in die Taufe des Johannes hineingetauft worden waren, so wurden sie nunmehr in den Namen und in den Besitz von Christi hineingetauft. Diese Passage macht deutlich, dass eine Taufe in den Namen Christi hinein nicht nur notwendig, sondern auch unbedingt erforderlich ist, sodass der Vater uns unsere Sünden vergeben und uns seinen Heiligen Geist geben kann. Notwendig, erforderlich, aber auch ausreichend. Ausreichend. Wir lesen hier nichts von einer Taufe in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Nichts. Und wir sagen dann auch später, wir erinnern uns, dass es kein schriftlich belegtes biblisches Ereignis gab, wo die ersten Apostel Menschen getauft haben, außer auf den Namen oder im Namen oder in den Namen Jesu Christi hinein. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, erklärt es sehr gut. Und lesen wir nun zusammen Römer, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Römer, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Was sollen wir denn nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, diese Wiedergabe ist erneut unglücklich, wo es heißt, die wir auf Christus getauft sind. Die Menge Bibel bringt es zunächst auch so, setzt aber dann in Klammern hinzu, oder in Jesus Christus hinein. Im Griechischen steht wiederum das Wort Eis. Aber die Schlachterbibel bringt es ganz klar. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, schreibt die Schlachterbibel. Und wir fahren dann fort aus der Broschüre, jetzt hier über die Taufe Folgendes zu sagen. Paulus sagte also, dass wir in Christus hinein und in seinen Tod hinein getauft wurden. Wie Christus eines natürlichen Todes starb, so werden wir geistlich während der Taufe sterben. Wie Christus buchstäblich von den Toten auferweckt wurde, so werden auch wir vom Vater von unserem geistlichen Tode auferweckt, um von da an ein neues Leben zu führen. Dieser symbolische Teil der Taufe, dem Tode im Wassergrab, kann eindeutig nur mit dem Tode von Christus verglichen werden. Weder der Vater noch der Heilige Geist, also Gottes Kraft, sind hierbei gestorben. Nur Christus als ein menschliches Wesen starb. Weiterhin ist der Tod Christi, der nicht nur zur Vergebung unserer Sünden ausreichend, sondern auch notwendig ist, ein Grund, warum eine Taufe in irgendeinen anderen Menschen hinein, sei es Paulus oder sei es Mose oder sei es Johannes der Täufer, nicht zur Vergebung der Sünde und zum Erhalt des Heiligen Geistes führen kann. Zur Vergebung der Sünde vielleicht schon bei Johannes, aber nicht zum Erhalt des Heiligen Geistes. Deren Tod konnte niemals erreichen, was der Tod von Jesus Christus erreichte. Wir sehen also dann, dass die Anordnung der Taufe aus folgenden Schlüsselelementen entsteht und besteht. Zunächst, die Taufe beginnt mit unserem geistlichen Tod in einem Wassergrab, den physischen Tod Jesu Christi symbolisierend auch. Es folgt unsere Auferstehung von dem geistlichen Tod durch den Vater, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wie auch der Vater Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann, der dritte Teil besteht aus dem Gebet des Predigers zu Gott, dem Vater, für den Erhalt der Gabe des Heiligen Geistes und dem Händeauflegen des Predigers auf die getaufte Person, um Gottes Heiligen Geist zu erhalten. Nichts von einer Taufe im Namen des Vaters oder des Heiligen Geistes. Lesen wir auch Kolosser Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Kolosser Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Da heißt es hier, in ihm, also in Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat euch vergeben alle Sünden. Wenn wir in Christus hineingetauft werden, in seinen Tod hineingetauft werden, dann stirbt der alte Mensch in uns, und wir ziehen Christus an, den neuen Menschen in Gott. Beachten wir hierzu Galater Kapitel 3 und Vers 27. Galater Kapitel 3 und Vers 27. Da heißt es hier in der Lutherbibel 84, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Aber die Menge Bibel schreibt, denn ihr alle, die ihr in Christus getauft seid. Aber noch richtiger soll es heißen, die ihr in Christus hinein getauft seid. Und so schreibt die Schlachterbibel auch hier ganz klar, ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid. Die Taufe versinnbildlicht auf die gleiche Art und Weise unseren Tod und unser Begräbnis in einem Wassergrab, wie Christus gestorben ist, wie er in einer Gruft, in einem Grab begraben wurde. Die Taufe versinnbildlicht ebenfalls unsere Auferstehung von den Toten, unser Verlassen des Wassergrabes, genauso wie Christus von den Toten auferweckt wurde, und seine Gruft verließ. Und schließlich versinnbildlicht sie ein Voranschreiten in einem neuen Leben, während wir Christus anziehen, der nun in uns durch seinen Heiligen Geist ein neues Leben führt. Schauen wir uns nun 2. Johannes an und Vers 7. 2. Johannes in Vers 7, wenn Sie sich wiederum die revidierte Lutherbibel 2000 oder vielmehr 1984 ansehen, aber auch andere, neuere Übersetzungen bringen es ebenfalls so. 2. Johannesbrief, Vers 7, da heißt es hier, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. In anderen Worten, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist etwas, worauf ich jetzt eingehen möchte. Nun, das ist nicht das, was der griechische Text sagt. Die Menge Bibel schreibt, richtiger, denn viele Irrlehrer oder Verführer sind in die Welt ausgezogen, die Jesus Christus nicht als den im Fleisch erscheinenden Messias anerkennen. Aber wörtlich heißt es sogar noch deutlicher, dass sie nicht Jesus Christus bekennen, der in das Fleisch kommt, Gegenwart, nicht der in das Fleisch gekommen ist, Vergangenheit. Es geht hier um die Gegenwart, es geht hier nicht um die Vergangenheit. Christus kommt heute in das Fleisch, indem er sein Leben in uns lebt. Wir lesen, dass Christus in Paulus lebte. Wir können das in Galater 2, Vers 20 nachschlagen. Er lebt heute in uns. Auf diese Art und Weise kommt er in das Fleisch, in unser Fleisch, da wir menschliche Wesen aus Fleisch und Blut sind. Und so lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Apostelgeschichte 2, und Vers 38. Da sagt nämlich Petrus, tut Buße, wie ich sagte, besser bereut. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, dieses griechische Wort hier, auf den Namen Jesu Christi, schließt die Bedeutung von in mit ein. Und die Stelle wird auch mit dieser Bedeutung in der Authorized Version und der King James Bibel wie folgt wiedergegeben. Da heißt es, jeder von euch lasse sich taufen in dem Namen Jesu Christi. Das griechische Wort für Name ist wiederum das Wort onoma, was auch eben Besitz bedeuten kann. Paulus sagt uns, dass wir in dem Namen Jesu Christi getauft werden müssen und dann werden wir den Heiligen Geist erhalten. Schließlich ist es Christus, der uns sein Eigentum mit dem Heiligen Geist tauft. Sie lesen dies in Matthäus 3, Vers 11, wo es heißt, wie Johannes sagt, Jesus wird kommen, um uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen. Nun, diese Feuertaufe ist nicht das, was einige sagen. Es ist nicht die Taufe, dass man jetzt feurige Prüfungen bestehen mag. Es ist hier die unvergebbare Sünde, die zum ewigen Tod im Feuersee führt. Das ist nicht die Taufe, die wir haben wollen. Wir werden in den Feuersee hineingetauft, sozusagen, dass wir dort verbrannt werden. Aber es geht hier darum, dass Christus kam, um mit dem Heiligen Geist zu taufen. Mit anderen Worten, er würde taufen, damit wir den Heiligen Geist erhalten. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 48, dass Paulus wiederum sagt, ich will das kurz hier Ihnen nur erwähnen, oder vielmehr Petrus befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Wiederum, in dem Namen Jesu Christi. Diese beiden Schriftstellen, die wir gerade gelesen haben, Apostelgeschichte 2, 38 und ausschließlich jetzt Apostelgeschichte 10 und Vers 48, überliefern uns also den zusätzlichen Gedanken, dass die Taufe im Namen Christi oder mit seiner Autorität vonstatt gehen muss, der uns besitzt, dem wir gehören. Mit der Taufe bekunden wir, dass wir anerkennen, dass Christus uns durch sein Blut erwarb und dass er uns oder dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Und dann wird der Vater durch Jesus Christus und seine Gabe des Heiligen Geistes gewähren. Das Wichtige zu begreifen ist jetzt, dass Matthäus 28, Vers 19, egal wie wir diese Stelle jetzt zunächst einmal auffassen wollen, keine Taufformel enthalten kann. Also keine Formel, die uns sagt, man muss jemanden taufen, indem man sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kann nicht der Fall sein. Warum nicht? Wir sagen unsere Broschüre. Wir haben aus den biblischen Aufzeichnungen sehen können, dass die Jünger im Namen oder Besitz Jesu Christi hineingetauft wurden. Es gibt kein biblisches Beispiel dafür, dass jemand mit einer Klausel oder Formel des Wortlautes auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder in den Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes hinein getauft worden ist. Wir lesen durchweg, dass Jünger in Christus oder in den Namen Jesu Christi hinein getauft worden sind. Wir erwähnten Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17. Wir erwähnten Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 6. Haben wir beides gelesen. Als Beweis für diese Behauptung. Und hier auch etwas Wichtiges. Beachten Sie, dass diese Schriftstellen genau denselben griechischen Ausdruck für auf den Namen oder besser in den Namen hinein verwenden, wie er in Matthäus 28, 19 verwendet wird. Der Ausdruck ist Eis to unama to. Hin und wieder wird behauptet, nur in Matthäus 28, 19 wird dieser Ausdruck benutzt. Das ist verkehrt. Das ist absolut falsch. Einige bestehen darauf, dass Christus seinen Aposteln in dieser Schriftstelle, in Matthäus 28, 19, ein Taufrezept oder die genaue Wortwahl zum Gebrauch während der Taufe gegeben hat. Sie gehen sogar so weit zu behaupten, wie ich eben schon eingangs erwähnt habe, dass eine Taufe keine Gültigkeit besitzt, es sei denn, der taufende Prediger benutzt diesen exakten Wortlaut. Kann diese Argumentation biblisch gestützt werden? Keineswegs. Wenn Christus seinen Aposteln oder uns heute in Matthäus 28, Vers 19 den Befehl gegeben hätte, ein bestimmtes Rezept oder eine Formel oder den genauen Wortlaut während der Taufe zu benutzen, dann wäre sein Gesetz, seine Anordnung, seine Vorschrift von seinen Jüngern offenkundig verletzt worden. Niemals wurde diese Formel oder diese Wortwahl gebraucht. Es gibt wenigstens keine Aufzeichnung darüber, dass sie insoweit gebraucht wurde. Stattdessen finden wir Stellen, in denen Paulus seine Jünger in dem Namen Christi hineintaufte und eben nicht in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein. Erinnern Sie sich jedoch daran, was geschah, nachdem die Menschen aus ihrem Wassergrabe herauskamen. Die taufenden Apostel beteten über ihn und legten ihnen die Hände auf und sie beteten zum Vater, wie Christus uns lehrte. Er sagte ja in Matthäus 6 und Vers 9, dass wir beten sollen, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann heißt es, vergib du uns unsere Schuld. Als sie die Hände auf diese Menschen legten und über ihnen beteten, baten sie den Vater, diesen Menschen den Heiligen Geist zu geben und sie vom Rest der Welt abzusondern. Gleichzeitig nehmen wir zur Kenntnis, dass der Vater seinen Sohn Christus gab, um für uns zu sterben, dass der Vater Christus auferweckte, dass der Vater uns auferweckt, geistlich gesprochen, und dass der Vater uns den Heiligen Geist gibt. Wenn wir aus dem Wassergrabe heraufsteigen, dann legt ein Prediger Gottes seine Hände auf unseren Kopf und bittet Gott den Vater und den Heiligen Geist, denselben Geist, der von beiden, dem Vater und dem Sohn, ausströmt. Nun, wir wissen auch aus anderen Stellen, dass uns Christus selbst auch den Heiligen Geist gibt, seinen Heiligen Geist. Es ist dieser Geist von Gott, der in uns fließen wird und es uns ermöglicht, ein neues Leben zu beginnen. Es wird uns ebenfalls bewusst, dass wir genau von diesem Zeitpunkt an gezeugte, noch nicht wiedergeborene Kinder Gottes des Vaters und Brüder und Schwestern von Jesus Christus, unseres älteren Bruders, sind und somit in die Familie Gottes hineingezeugt werden. In diesem Sinne werden wir zum Besitz oder zum Eigentum der Gottfamilie. Denn was immer Christus gehört, gehört auch dem Vater und umgekehrt. Das lesen Sie in Johannes Kapitel 16, Vers 15. All dies wird erst durch Gottes Heiligen Geist möglich gemacht. Anstelle also, um es noch einmal zu betonen, die Lehre eines spezifischen Taufrezeptes, einer Formulierung zu vertreten, lehrt Matthäus 28, 14 oder 28, Vers 19 überhaupt, wie Gott es uns durch seinen Heiligen Geist ermöglicht, ein Teil der Familie Gottes zu werden. Ich sagte überhaupt, weil die Frage steht nach wie vor im Raum, wie legitim ist diese Stelle eigentlich? Aber zunächst einmal die Parallelstelle. In Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 16. Schauen wir uns diese Stelle kurz an. Markus Kapitel 16 und die Verse 15 bis 16. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, damit also auch nicht getauft wird, der wird verdammt oder besser gerichtet werden. Es geht hier um das Gericht des großen weißen Throngerichtes, der sogenannten zweiten Auferstehung. Wenn wir getauft sind, wenn wir den Heiligen Geist haben und auch noch haben im Zeitpunkt unseres Todes oder wenn Christus kommt und wir verwandelt werden, werden wir nicht ins Gericht kommen, wie es heißt, sondern wir werden natürlich sofort als unsterbliche Gottwesen in die Gottfamilie aufgenommen werden. Aber auch hier in Markus 16 keinerlei Taufformel und auch die Aussage, taufet sie im Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, ist hier nicht enthalten. Und deshalb die Frage, ist Matthäus 28, 19 überhaupt legitim? Kann es überhaupt der Fall sein, dass diese Stelle nicht legitim sein könnte? Nun, wir sahen bereits am Beispiel von 1. Johannes 5, die Verse 7 bis 8, dass hier eine Stelle hineinkatapultiert wurde in die Bibel, die in keinster Weise dort sein sollte. Die wurde hineingebracht, scheinbar von katholischen Geistlichen, die damit die Dreieinigkeitslehre beweisen wollten. Und so gibt es auch eine weitere Stelle, auf die ich jetzt eingehen möchte, die zeigt, dass auch gewisse Dinge aus der Bibel herausgenommen worden sind, die aber in der Bibel sein sollten. Und Gott gibt uns das Verständnis durch seinen Heiligen Geist, um dies erkennen zu können. Und ich möchte hier jetzt aus einer Broschüre von uns zitieren, Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Und in dieser kostenlosen Broschüre, da stellen wir die Frage, ja, wann wurde Christus eigentlich, oder vielmehr, wann ist er gestorben? Und wie ist er gestorben? Wir fragen auch, wann ist er geboren worden, aber das ist eine andere Frage. Aber hier, wie ist er gestorben? Und da sagen wir Folgendes. Diese Frage wird vielleicht einige überraschen. Ist es nicht offensichtlich, dass Christus durch die Kreuzigung starb? Dies stimmt natürlich, aber die Frage muss dennoch gestellt und beantwortet werden, wie genau ist er verstorben? Nun, Christus starb durch das Vergießen seines Blutes. Das haben wir jetzt schon mehrfach behandelt. Und es ist sein vergossenes, teures Blut, durch das wir erlöst werden können. Sie können sich nachher das noch einmal anschauen in Markus Kapitel 14 und Vers 24 und auch in 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. Wenn wir die Aufzeichnung von Matthäus in der Lutherbibel lesen, werden wir nicht genau herausfinden, wie Christus gestorben ist. Der Grund dafür ist, dass diese Übersetzung einen ausgeschlagenen Vers am Ende von Matthäus 27, Vers 49 unterschlägt. Einige Übersetzungen sowie viele alte Manuskripte haben jedoch diesen fehlenden Vers bewahrt. Zum Beispiel deuten die Verse 49 und 50 in der Moffat-Übersetzung an, dass hier etwas noch geschehen ist, was in der Lutherbibel nicht mehr enthalten ist. Und diese fehlenden Worte werden in dieser Übertragung in Klammern gesetzt und da heißt es wie folgt. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Klammer auf. Eine Lanze an sich reißend, stach ein anderer in seine Seite und heraus kamen Wasser und Blut. Klammer zu. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Die Fenton Bible übersetzt den fehlenden Vers wie folgt. Aber ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, als Blut und Wasser herauskamen. A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, bemerkt in einer Fußnote zu Matthäus 27, Vers 49, viele alte und zuverlässige Quellen fügen hinzu, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite und heraus kamen Wasser und Blut. Die Revised Standard Version und die revidierte Revised Standard Version schreiben Folgendes in einer Fußnote. Andere alte Quellen fügen hinzu. Und ein anderer nahm einen Speer und bohrte ihn in seine Seite und heraus kamen Wasser und Blut. Der Vatikanus, ein griechisches Neues Testament, das um 300 nach Christus geschrieben wurde, beinhaltet ebenfalls diesen fehlenden Vers. Er lautet, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite und da flossen Wasser und Blut heraus. Auch der Sinaiticus Codex enthält diesen Vers und das gleiche gilt für den Codex Ephraimi. Gemäß The Testament in Greek von Westcott and Hort, das im Jahre 1896 veröffentlicht wurde, erscheint der fehlende Vers auch in fast allen syrischen, ägyptischen, armenischen, gotischen und äthiopischen Übersetzungen. Er erscheint ebenfalls in den Schriften des Origenes um 200 nach Christus und Walton Biblia Sacra Polyglotta, veröffentlicht im Jahre 1657, behauptet in Band 6 auf Seite 6 des Anhangs, dass als die King James Bible geschrieben wurde, dieser fehlende Vers noch immer als eine Randbemerkung zu dem griechischen Text erschien. Also hier haben wir ein Beispiel, wo scheinbar ein Vers, der wichtig ist, aus der Bibel entfernt wurde. Wir werden gleich noch sehen, warum das geschah. Aber zunächst schreiben wir in unserer Broschüre, dass es noch eine weitere Stelle gibt, und zwar in Johannes Kapitel 19, die Verse 32 bis 34, die auch zeigt, wie Christus starb, aber die leider auch in den deutschen Bibeln falsch übersetzt ist. Da heißt es wie folgt. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, da brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer an seine Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Ah, die Frage ist ja, warum wird es überhaupt tun, wenn Christus bereits gestorben war? Also irgendwas ist da auch faul, kann man schon gleich irgendwie erkennen aus dieser Übertragung heraus. Wir schreiben, die Art und Weise, wie diese Schriftstelle wiedergegeben wurde, scheint auszusagen, dass der Soldat den Speer an Christi Seite stieß, als dieser auch schon gestorben war. Aber das Wort stieß ist im griechischen Originaltext in der Aorist-Zeitform geschrieben, die die Art und Weise einer Handlung beschreibt und nicht die Zeit der Handlung. Sie bezieht sich auf eine Handlung, die in einem einzigen Moment geschieht und nicht fortwährend, aber sie sagt uns nicht, wann diese Aktivität stattfindet. Nur der Zusammenhang kann dies klarstellen. Deshalb könnte die Schriftstelle in Johannes 19,34 ebenfalls korrekt wie folgt übersetzt werden. Sondern einer der Soldaten hatte, Vergangenheit, seine Seite mit einem Speer durchstochen. Und von dem fehlenden Vers in Matthäus 27, Vers 49 wissen wir, dass Johannes 19,34 im Imperfekt übersetzt werden muss in diesem Zusammenhang. Mit anderen Worten, der Soldat stieß die Lanze in Christi Seite, als dieser nicht tot war, sondern er tötete ihn, als er ihm die Lanze, den Speer in die Seite stach. Das war die Art und Weise, wie Christus starb. Christus starb nicht in einem gebrochenen Herzen, wie einige das behaupten. Er starb, weil er durch diesen Speer getötet wurde. Die Aufzeichnungen des Neuen Testamentes bestätigen, dass Jesus buchstäblich vor seinem Tode am Kreuz mit einer Lanze und einem Speer durchbohrt wurde, was seinen Tod zur Folge hatte. Und dass dies die Art und Weise war, wie er starb. Mit anderen Worten, Pilatus war ja erstaunt, als die Soldaten kamen und sagten, er ist tot. Und er sagte, wie, der ist bereits jetzt schon gestorben, so früh? Ja, er ist gestorben, weil ihm ein Soldat die Lanze in die Seite stach. Nun gehen wir zurück auf Matthäus 27, Vers 49, denn wir haben einen weiteren Artikel veröffentlicht im Englischen, der noch Folgendes hierzu sagt, wie es dazu kam, dass dieser Vers ausgelassen wurde. Wir schreiben, wissen wir, warum die inspirierte Passage in Matthäus 27, 49 aus dem heiligen Text gestrichen wurde? Die Löschung erfolgte, als eine falsche Version des Buches Matthäus, das angeblich von Barnabas geschrieben wurde, gefunden wurde, die Passage in Matthäus 27, 49 nicht enthält. Beachten Sie die folgende Aussage von Westcott und Hort. In einem teilweise auf Syrisch erhaltenen Brief erwähnt Severus, dass die Lesung der fehlenden Passage in Konstantinopel im Zusammenhang mit der Angelegenheit des Patriarchen Macedonius heftig diskutiert wurde, als die falsche Kopie des Matthäus-Evangeliums in Zypern mit der Leiche von Barnabas zur Zeit der Herrschaft von Zeno um 477 nach Christus gefunden worden sein soll, und es wurde festgestellt, dass er den fraglichen Satz nicht enthielt. In Konstantinopel wurden die heiligen Evangeliumsberichte auf Befehl des Kaisers zensiert. Und aus dem heiligen Text des Matthäus-Evangeliums wurde die fragliche Passage gestrichen. Und so kam es dazu, dass diese Passage auf Befehl des Kaisers herausgenommen wurde aus der Bibel. Natürlich kann kein Kaiser, sagen wir hier, und zu diesem Zwecke auch irgendein anderer Mensch, irgendeine göttliche Vollmacht haben, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder etwas daraus zu streichen. Und so sorgte Gott dafür, dass die fehlende Passage erhalten blieb. Und jeder, der aufgeschlossen ist, man könnte so schön sagen, der ein wenig Grips im Kopf hat, der muss natürlich erkennen, wie diese Passage in ihrer ursprünglichen Form zu lesen ist. Das jetzt als Hinweis darauf, als Einführung darauf, dass es durchaus möglich ist, dass eine Stelle in die Bibel hinein katapultiert wird, die nicht darin enthalten sein sollte, wie das mit der Stelle über die sogenannte Reinigkeit im Johannesbrief der Fall war, oder dass sogar eine Stelle hinausgenommen werden könnte und herausgenommen werden könnte aus der Bibel, die in der Bibel enthalten sein muss. Und mit dieser Überlegung stellen wir uns jetzt einmal die Frage, könnte es also sein, dass auch Matthäus 28, 19, eine Stelle, die davon ausgeht, dass gesagt wird, tauft in den Namen des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes, dass auch diese Stelle nicht legitim sein könnte. Könnte das sein? Nun, es gibt da große Diskussionen. Ich möchte heute damit beginnen, auf diese Diskussion einzugehen. Wir werden dann in der nächsten Predigt weiter auf diese Diskussion eingehen müssen und dann auch wiederum die Position der Kirche des ewigen Gottes erklären zu dieser Frage. Aber zunächst einmal haben wir eine Aussage hier von James Hastings in The Encyclopedia of Religion and Ethics, im zweiten Band, Artikel Taufe, der Folgendes schreibt. Er ist jemand, der dafür ist, dass diese Stelle legitim sei. Er schreibt, es gibt keinen wirklichen Grund, die Echtheit von Matthäus 28, 19 als Teil des Matthäus-Evangeliums in seiner endgültigen Form anzuzweifeln. Aber er fährt fort zu sagen, damit ist aber seine Geschichtlichkeit als Wort von Jesus selbst noch lange nicht geklärt. Wenn es unbestritten wäre, wäre dies natürlich entscheidend. Aber seine Glaubwürdigkeit wird aus Gründen der Textkritik, der Literaturkritik und der Geschichtskritik bestritten. Und er hätte auch hinzufügen können, aufgrund der anderen Schriften in der Bibel. Er sagt, im Zusammenhang mit dem Namen stellt sich die Frage nach der Formel. Die früheste bekannte Formel ist im Namen des Herrn Jesus. Oder ein ähnlicher Ausdruck wie in den Namen des Herrn Jesus hinein. Dies ist in der Apostelgeschichte zu finden und wurde vielleicht noch von Hermas verwendet, aber zur Zeit von Justin Märtyrer war die dreieinige Formel allgemein geworden. Darauf werden wir noch eingehen, denn der Justin oder Justinius Märtyrer hat keineswegs diese Formel aus Matthäus 28 zitiert. Das ist wichtig zu verstehen. Aber er fährt jetzt fort zu sagen, in allen Umfangsversionen findet sich der Text in der traditionellen Form, also mit den Bemerkungen, Taufe in den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, obwohl daran erinnert werden muss, schreibt er hier, dass die afrikanische, altlateinische und alte syrische Version an dieser Stelle fehlerhaft ist. Mit anderen Worten, die haben diese Aussagen eben gerade nicht. Nun beachten Sie Folgendes. Erstens sagt Hastings, dass die Passage in Matthäus 28, 19 eindeutig authentisch ist, bestätigt aber, dass wir nicht sagen können, dass dies Worte von Jesus selbst sind. Nun, wenn Jesus diese Worte nicht selbst gesprochen hat, dann könnte diese Passage sehr wohl eindeutig nicht authentisch sein. Dann gibt Hastings zu, dass der Ausdruck von den frühen neutestamentlichen Gemeinden, also der neutestamentlichen Kirche, nicht als Formel verwendet wurde und dass diejenigen, die sie später benutzten, es als dreieinige Formel verstanden. Mit anderen Worten, die Lehre der Dreieinigkeit kommt hier zum Tragen und dass einige Versionen in anderen Gebieten diesen Satz eben gerade nicht enthalten haben. Berghoff, Systematic Theology, 4. Auflage. Der geht auch davon aus, dass diese Stelle authentisch ist. Und authentisch ist. Aber er sagt auch hier Folgendes. Es ist nicht notwendig anzunehmen, dass Jesus, als er diese Worte gebrauchte, das heißt auf den Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes zu taufen, sie als eine Formel beabsichtigte, die für immer verwendet werden sollte. Er benutzte sie lediglich als Beschreibung des Charakters der Taufe, also diesem Prozess, auf den wir bereits eingegangen sind. Die Apostel verstanden die Worte Jesu in dem großen Auftrag nicht als Vorschreibung einer bestimmten Formel. Also obwohl er der Ansicht sei, diese Stelle sei authentisch, gibt er gleichwohl zu, also eine Formel war es jedenfalls nicht. Es war hier kein Befehl von Christus, dass man Täuflinge auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollte. Nun, da gibt es Autoren, die zu dem Schluss kommen, dass die Passage in Matthäus 28, Vers 19 authentisch und eine Dreieinigkeitsformel ist, weil, und das ist das, was sie jetzt sagen, das Konzept einer dreieinigen Taufe in frühen, Anführungszeichen, christlichen Schriften erwähnt wird. Und achten wir darauf. Hier wird eine Praxis beschrieben. Aber es wird nicht gesagt, dass diese Praxis von Matthäus 28, Vers 19 herrührt. Damelo, The Commentary on the Holy Bible, schreibt auf Seite 721. Obwohl die trinitarische Formel in dieser Passage in allen Manuskripten und Versionen zu finden ist, und das ist nicht ganz richtig, wie wir schon gesehen haben, betrachten einige neuere Kritiker sie als eine Einfügung oder zumindest als eine nicht authentische Äußerung Jesu. Sie argumentieren, dass alle Taufen im Neuen Testament im Namen Jesu erfolgen, nicht im Namen der Dreieinigkeit. Im Namen der Dreieinigkeit. Taufen wir heute im Namen der Dreieinigkeit, ist die Frage, die ich ja anfangs bereits in diesem Titel der Predigt gestellt habe. Er fährt fort. Die Formel, ob von Jesus gesprochen oder nicht, stammt sicherlich aus dem apostolischen Zeitalter. Sie war Clemens von Rom, 90 nach Christus, bekannt, der drei trinitarische Aussagen hat, in denen Vater, Sohn und Heiliger Geist dreimal in dieser Reihenfolge erwähnt werden. Aber er sagt nicht, dass es eine Taufformel sei oder dass es eine Formel sei oder eine Aussage sei, die benutzt wird bei der Taufe. Er spricht nur in drei verschiedenen Stellen von der Trinität. Es heißt hier weiter, sie bildet die Grundlage der frühesten Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses, so 100 nach Christus entstanden. Auch darauf komme ich gleich zu sprechen. Sie wird ausdrücklich in der Dache um 100 nach Christus zitiert und wird von Justin Märtyrer im Jahre 150 nach Christus erwähnt, aber nicht im Hinblick auf die Taufe. Es kann bezweifelt werden, ob irgendein anderer einzelner Text des Neuen Testamentes eine so frühe und zufriedenstellende Aufmerksamkeit hat. Wir werden auch sehen, dass Justin Märtyrer nach anderen Quellen gerade nicht von einer Taufe im Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes gesprochen hat. Die apostolischen Väter schreiben in dem Artikel die erste Entschuldigung von Justin, dass Justin Märtyrer mit den Worten zitiert wird, denn im Namen Gottes des Vaters und Gottes des Universums und unseres Heilands Jesus Christus und des Heiligen Geistes empfangen sie dann die Waschung mit Wasser. Es wird hier eine Handlung beschrieben, ein Gebrauch, aber nicht ein Zitat aus Matthäus 28, 19. Nun, das apostolische Glaubensbekenntnis wird in unserer englischen Broschüre The Authority of the Bible näher diskutiert. Und diese Broschüre ist auch dabei, übersetzt zu werden ins Deutsche. Also irgendwann im Laufe des Jahres werden wir die auch im Deutschen haben. Aber ich möchte hier zunächst einmal eine deutsche Übertragung aus der englischen Broschüre wie folgt vorlesen. Da heißt es in Kapitel 10. Wir betrachten das apostolische Glaubensbekenntnis nicht als inspiriert. Weder in der Form, wie es von der römisch-katholischen Kirche verwendet wird, noch in seinen zahlreichen Variationen, die von protestantischen Kirchen verwendet werden, auch heute noch. Manche behaupten, das apostolische Glaubensbekenntnis sei das älteste aller christlichen Glaubensbekenntnisse. Es gilt als Grundlage aller anderen Glaubensbekenntnisse in nicht-katholischen Kirchen. Wie es Märchen wollen, behaupten einige, dass jeder der Apostel einen Artikel zum Glaubensbekenntnis beigetragen hat. Diese Behauptung ist völlig unbegründet. Die Apostel hatten mit der Formulierung dieses Glaubensbekenntnisses nichts zu tun. Und dann schreiben wir weiter in unserer Broschüre. Die doktrinären Probleme mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis sind zahlreich. Zunächst legt es eindeutig den Glauben an die Trinität nahe. einen Glauben, der eine menschliche Erfindung ist und der nicht in der Heiligen Schrift zu finden ist. Es legt auch nahe, dass Christus in die Hölle kam, obwohl er 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab lag. Angeblich ging er in die Hölle, um den Dämonen zu predigen. Dieses Konzept ist falsch. Christus hat im Grab kein Bewusstsein gehabt. Er war tot für 3 Tage und 3 Nächte im Grab. Er ging nirgendwo hin. Also diese Aussagen im apostolischen Glaubensbekenntnis widersprechen der Bibel, sind von daher in keinster Weise inspiriert, können in keinster Weise als eine Inspiration für irgendetwas angesehen werden. Die Tatsache also, dass die fraglichen Worte Taufe im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und in dem falschen, uninspirierten apostolischen Glaubensbekenntnis zu finden sein könnten, ist absolut irrelevant, hat keinen überzeugenden Beweiswert. Aber wiederum, hier wird beschrieben, was angeblich in bestimmten, Anführungszeichen, christlichen Gemeinden vorfiel. Ohne zu sagen, dass dieses Vorgehen auf der Stelle Matthäus 28, 19 basierte. James Hastings Dictionary of the Bible, 2. Band, Artikel Gott, Unterscheidung der Gottheit, schreibt Folgendes. Dieses Gebot, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, gehört zu einem vergleichsweise späten und verdächtigen Teil des Evangeliums. Nun, Hastings wurde eben schon zitiert, aber hier schreibt er etwas sehr Deutliches. Nun zeigt uns die Didache, dass wir die Grenze von dem apostolischen Zeitalter nicht eher überschreiten, als wir die Taufe in dem dreifachen Namen im vollen Besitz des Feldes finden. Schön ausgedrückt, damit antworten, ja, also nach wie vor ist es aber doch vorhanden. Die Tradition ist kontinuierlich. Sie wird von Justin aufgegriffen, aber wiederum auch hier, Justin der Märtyrer, sagt aber nicht, dass dies im Hinblick auf die Taufe erfolgte, aufgrund einer Stelle in Matthäus 28. Und Tertullian sagt uns ausdrücklich, dass der Getaufte in Anerkennung des dreifachen Namens 3-mal getauft wurde. Er schreibt, die Praxis damit also sehr alt, die Praxis. Nun, eine Person, die in Anerkennung der Dreieinigkeit, also weil er geglaubt hat, Gott ist eine Dreieinigkeit, getauft wurde. Andere sagen, nicht nur, dass er getaucht wurde ins Wasser, sondern man konnte auch mit Wasser besprenkelt werden, wenn nicht genug Wasser vorhanden war. Eine solche Person hatte offensichtlich nicht die richtige Taufe erlangt. Es ist unmöglich, dass jemand, der an die Dreieinigkeit glaubt und sich dann taufen lässt, wirklich den Heiligen Geist erlangt. Das ist meines Erachtens absolut total ausgeschlossen. Und wenn er sich dann auch noch mit Wasser besprengen lässt, anstatt sich untertauchen zu lassen, das ist sowieso verkehrt. Spiegelt ja das, was eigentlich die Taufe symbolisiert und versinnbildlicht in keinster Weise wider. Die Didache ist ein weiterer falscher Text, der viele falsche Lehren enthält. Also auch der kann nicht als inspiriert in irgendeiner Weise betrachtet werden. Zum Beispiel lehrt er die Sonntagsbeobachtung und nennt auch die Sonntagsbeobachtung fälschlicherweise die Beobachtung des Tages des Herrn. Und beschreibt das Fasten am Mittwoch und am Freitag. Und dann mussten die Anhänger 3-mal am Tag das Vaterunser beten, obwohl Jesus uns klar und deutlich gesagt hat, in Matthäus Kapitel 6 und Vers 7, dass das eine falsche heidnische Tradition ist, dass man nicht immer und immer wieder die gleichen Worte benutzen soll, um damit gemeint von Gott gehört zu werden. Gott hört solche Gebete nicht. Die apostolischen Väter schreiben dann Folgendes in Epistle of Ignatius to the Philadelphians. Ignatius, der um 107 nach Christus starb, hat angeblich die Worte Jesu wie folgt zitiert. Geht hin und lehrt alle Nationen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, was ist von Ignatius zu halten? Ignatius war ein Ketzer. Er befürwortete die Einhaltung des Sonntags, nannte ihn den Tag des Herrn, erklärte den Sabbat nicht nach jüdischer Art halten zu sollen, um sich an den Tagen des Müßigganges zu erfreuen. Und er schrieb dann auch Folgendes in Kapitel 61 unter christliche Taufe. Denn im Namen Gottes des Vaters und Herrn des Universums und unseres Erlösers Jesus Christus und des Heiligen Geistes empfangen sie dann die Waschung mit Wasser. Etwas, was wir eben auch schon gesehen hatten, was zitiert worden war. Nun, Wenn wir das alles zusammenfassen bislang, dann ergibt sich klar und deutlich Folgendes. Keiner der Autoren, die wir hier zitiert haben, es gibt vielleicht noch mehr, aber das sind alle, die ich so gefunden habe in der Beziehung zunächst einmal, keiner dieser Autoren argumentiert, dass die trinitanische Taufformel, wie sie sagen, aus dem Wortlaut in Matthäus 28 übernommen wurde, als ob eine solche Passage existiert hätte. Sie behaupten nur, dass es in bestimmten christlichen Gemeinschaften üblich war, diese Worte für die Taufe zu verwenden, während sie die Möglichkeit zugeben, dass sie nicht von Jesus selbst gesagt worden sind. Dass die Praxis der Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bereits im 2. Jahrhundert, vielleicht auch sogar zu Ende des 1. Jahrhunderts bestanden haben könnte, ist unerheblich. Ist unerheblich. Denn zu dieser Zeit hatten sich viele Lehren und Praktiken entwickelt, die nicht biblisch waren. Kommentare haben uns gesagt, es war wie ein Vorhang, wie eine Decke, die sich nach dem Tode der ersten Apostel auf die Kirche legte. Und als diese Kirche dann, oder vielmehr diese Decke dann, von der Kirche so Anfang des 2. Jahrhunderts und so weiter weggenommen wurde, da sah man ein ganz anderes Bild der Kirche, als wie sie in der Bibel beschrieben wird. Das heißt hier, oder vielmehr, ich sage hier Folgendes noch, das habe ich alles auch im Englischen zunächst einmal geschrieben, und das ist also in einer vierteiligen Q&A im Englischen veröffentlicht worden. Ich gebe Ihnen hier im Deutschen das Wesentliche wieder. Dass die Praxis der Taufe, wie ich sagte, bereits schon Ende des 1. Jahrhunderts, Anfang des 2. Jahrhunderts durchgeführt werden könnte in diesem Sinne, das ist unerheblich. Zu dieser Zeit hatten sich viele Lehren und Praktiken entwickelt, die nicht biblisch waren. Dass einige Autoren oder Werke, von denen viele selbst einen ketzerischen oder falschen Charakter haben, Jesus mit diesen Worten zitieren oder behaupten, dass die Praxis auf den Lehren Christi basierte, ist ebenfalls unerheblich, aber es gibt auch keinen, der sagte, ja, das hat Jesus Christus in Matthäus 28 gesagt, zu Ende des Matthäus-Evangeliums. Das werden Sie nicht finden. Nirgendwo wird ein direktes Zitat aus Matthäus 28, 19 gegeben. Nirgendwo lesen wir, dass ein Autor Ende des 1. oder Anfang des 2. Jahrhunderts sagte, Jesus sagte im Buch Matthäus, am Ende des Buches, dass wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Und das gilt eben auch für die Aussagen von Justin Märtyrer. Der hat das auch nicht gesagt. Diejenigen, die auf den Wortlaut der dreifachen trinitarischen Taufe anspielen und behaupten, Jesus habe diese Worte gesagt, ohne das Buch Matthäus als Beweis für ihre Behauptung zu zitieren und sich direkt darauf zu beziehen, können sich ebenso gut auch auf eine menschliche Tradition beziehen, wonach Jesus angeblich diese Worte sagte. Mit anderen Worten, dem Verdacht, dass diese Worte später hinzugefügt wurden, um die sogenannte christliche Praxis und den sogenannten christlichen Glauben zu bestätigen, wie dies im Falle von 1. Johannes 5, die Verse 7 bis 8 geschah, sollte daher nachgegangen werden. Und noch einmal gesagt, zum Abschluss dieser heutigen Predigt, es gibt keine Schriftstelle, die besagt, dass wir in den Vater getauft sind. Es gibt keine Schriftstelle, die besagt, dass wir in den Heiligen Geist getauft sind. Und darauf werden wir dann in der nächsten Predigt eingehen und werden uns dann mit vielen, vielen kritischen Kommentaren auseinandersetzen, die mit sehr wichtigen Gründen zu dem Ergebnis kommen, dass die Stelle Matthäus 28, 19 nicht legitim sein könnte. Wir werden dann die Position auch der Kirche des ewigen Gottes insoweit noch näher erläutern. Aber für heute als Einführung klar und deutlich gesagt, wir in der Kirche des ewigen Gottes werden niemanden taufen, wobei wir die Worte sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es gibt noch viele weitere Gründe, warum dies der Fall ist. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe in Robert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.